Ö1 Abendjournal. Im Studio begrüßt sie Barbara Schieder. Die Missstände, die zum Tod eines Häftlings in der Justizanstalt Hirtenberg geführt haben, sind hinlänglich bekannt. Zu diesem Schluss kommt eine Untersuchungskommission und fordert umso dringender Reformen. Was das erweiterte Einfrieren von Eizellen zwecks späterer Fortpflanzung betrifft, hat Familienministerin Bauer schon recht konkrete Vorstellungen. Einen Tag vor dem NATO-Gipfel lässt Russland einmal mehr seine Muskeln spielen. Zahlreiche Tote in Kiew sind die Folge. US-Präsident Trump gibt unumwunden zu, mit seinem Freund Infantino telefoniert zu haben, um die Sperre des US-Stürmers bei der Fußball-WM überprüfen zu lassen. Mit zwei Schuldsprüchen ist der sogenannte Folterprozess am Wiener Landesgericht zu Ende gegangen. Die Wirkung des beliebten Kneipens ist bisher wissenschaftlich so gut wie nicht nachgewiesen und die Temperaturen steigen morgen wieder. Der gewaltsame Tod eines psychisch kranken Häftlings in der Justizanstalt Hirtenberg vergangenen Dezember wäre vermeidbar gewesen, wenn hinlänglich bekannte Missstände im Strafvollzug rechtzeitig angegangen worden wären. Zu diesem Schluss kommt eine von SPÖ-Justizministerin Anna Sporer eingesetzte Untersuchungskommission. In ihrem 180 Seiten starken Bericht legt sie gleichzeitig 78 Empfehlungen vor. Petra Pichler berichtet.
Die Missstände im Strafvollzug wurden schon oft angesprochen. Von der Innenrevision des Justizministeriums, der Volksanwaltschaft, dem Ausschuss zur Verhütung von Folter des Europarates, sagt der Kommissionsvorsitzende Strafvollzugsexperte Wolfgang Kratz.
Wenn diese Empfehlungen der letzten 25 Jahre zu erheblichen Teilen umgesetzt worden wären, der Todesfall in der Justizanstalt Hirtenberg mit einer erheblichen Wahrscheinlichkeit vermeidbar gewesen.
Kritik gibt es von Graz auch Richtung der Generaldirektion für den Strafvollzug im Justizministerium.
Es gibt also keine Personalentwicklungsstrategie, es gibt auch keine Gesamtstrategie für den Straf- und Maßnahmenvollzug, obwohl der Rechnungshof das bereits zweimal als erforderlich bezeichnet hat.
Volksanwältin Gabriela Schwarz von der ÖVP fühlt sich durch den Kommissionsbericht bestätigt.
Und ich bedauere es zutiefst, dass es einen Toten geben musste. Und wenn der Falter dort nicht hinschaut, dann hätten wir wahrscheinlich da nicht einmal dann etwas erlebt, dass dann erst etwas passiert.
Sie erwartet eine rasche Umsetzung der Empfehlungen. So Schwarz, SPÖ-Justizministerin Anna Sporer betont, man wolle rasch eine Gesamtstrategie entwerfen, um den Ist-Zustand zu verbessern.
Wegkommen von diesem Weiterwursteln. Ja? Das soll nicht sein, sondern wir wollen wirklich strategisch, systematisch an die Problematiken herangehen.
Wenig optimistisch zeigt sich hingegen Sporers Vorgängerin als Justizministerin, die Grüne Alma Sadic. Sie schreibt in einer Aussendung, die Empfehlungen der Kommission seien mit dem geplanten Justizbudget nicht umzusetzen.
Familienministerin Claudia Bauer von der ÖVP drückt in Sachen Social Egg Freezing, also dem Einfrieren von weiblichen Eizellen zur späteren Verwendung, aufs Tempo. Ohne ausreichenden medizinischen Grund war das bisher nicht erlaubt. Der Verfassungsgerichtshof hat dieses weitreichende Verbot aber aufgehoben. Spätestens bis März 2027 braucht es deshalb eine neue Regelung. Und da hat die Familienministerin schon so ihre Vorstellungen. Katja Arthofer mit den Einzelheiten.
Es gäbe sehr viele Paare, die ungewollt kein Kind bekommen, sagt die ÖVP-Familienministerin. Für jene, die mit Social Egg Freezing vorsorgen wollen, also Eizellen entnehmen und einfrieren lassen wollen, will Claudia Bauer möglichst rasch das dafür nötige neue Gesetz.
Der Verfassungsgerichtshof fordert uns auf, dass wir bis März nächsten Jahres hier eine gesetzliche Regelung finden. Ich finde es gut, wenn wir hier dem zuvorkommen und hier ehestmöglich auch eine gute gesetzliche Basis finden. Zu diesem Anlass bin ich eben auch in Deutschland, um hier über Rahmenbedingungen und über Erfahrungen auch zu sprechen, die Deutschland hier mit der gängigen Praxis mittlerweile von Social Egg Freezing gemacht hat.
Sie habe dazu viele Expertengespräche geführt.
Sinnvoll würde mir erscheinen, hier eine Altersgrenze für das Einsetzen einer befruchteten Eizelle auch zu setzen, zwischen 45 und 50 Jahren. Auch orientiert an bestehenden gesetzlichen Rahmenbedingungen. Bei der Entnahme sehe ich keine Altersgrenze als notwendig. Bei der Entnahme setzt die Natur gewissermaßen die Grenze, wie lange es eben auch sinnvoll ist, eine Eizelle, eine Samenzelle einzufrieren.
Im SPÖ-geführten Gesundheitsministerium läuft Bauer hier offenbar offene Türen ein. Ein Gesetzesentwurf zum Social Egg Freezing sei so gut wie fertig. Man müsse dafür aber eine weitere Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs für Singlefrauen abwarten, die im Herbst komme.
Damit ins Ausland. Einen Tag vor Beginn des NATO-Gipfels in der Türkei hat Russland die ukrainische Hauptstadt Kiew mit massiven Raketenangriffen überzogen. Die allermeisten konnten nicht abgewehrt werden. Derzeit wird von mindestens 20 Toten ausgegangen. Hartmut Fiedler berichtet.
Ukrainische Rettungsmannschaften in Kiew arbeiten sich durch Trümmerhaufen, die gestern noch Wohnhäuser waren. Suchen nach Verschütteten, bergen Verletzte, finden Tote. Zum zweiten Mal innerhalb von 5 Tagen haben russische Streitkräfte verheerende Raketenangriffe auf die ukrainische Hauptstadt verübt. Ein Mann sitzt in einem Auto. Er ist verletzt. Ich bin aus dem Donbass geflüchtet. Mein Haus dort wurde niedergebrannt. Und auch hier verwehren uns die Russen das Recht zu leben. Es ist ein Albtraum. Sie sollen verdammt sein. Putin und die anderen. Anders als bei Drohnen ist die ukrainische Luftabwehr bei ballistischen Raketen im 5. Kriegsjahr weitgehend ohnmächtig. Es fehlen Abwehrraketen. Präsident Volodymyr Zelensky hat die Verbündeten von neuem um Hilfe gebeten. Zum x-ten Mal. Vom morgigen NATO-Gipfel in Ankara oft weitere konkrete Zusagen. NATO-Generalsekretär Mark Rutte nennt den jüngsten Angriff ein wahlloses Töten von unschuldigen Zivilisten.
What happened last night is an indiscriminate attack on innocent civilians, people getting killed. But this is not the way Russia can ever win this war.
Doch Russland werde den Krieg auf die Art nicht gewinnen, sagte Rutte.
Was die gesamte Fußballwelt in Aufregung versetzt, gibt der US-Präsident jetzt ganz unumwunden zu. Trump hat bestätigt, dass er FIFA-Präsident Infantino um die Überprüfung einer roten Karte gegen den US-Stürmer Balogun gebeten hat. Er halte die Entscheidung des, wie er sagt, schrecklichen Schiedsrichters nicht für gerechtfertigt. Die FIFA hat die Sperre des US-Stürmers tatsächlich ausgesetzt. Belgien hat vor dem Match gegen die USA, das in wenigen Stunden beginnt, Beschwerde eingelegt. Offen bleibt aber, ob ein Urteil noch vor Anpfiff fallen wird. Teresa Kulovic.
Er wusste nicht, dass für die FIFA gestern der 1. April war, das sagt der belgische Teamtrainer Rudi Garcia. Die Rücknahme der roten Karte von der FIFA gegen US-Starstürmer Folarin Balogun könne nur ein April-Scherz sein.
Soweit ich mich erinnere, ist das in der Geschichte der Weltmeisterschaft noch nie passiert. Ab diesem Punkt verteidigen wir nicht nur uns selbst. Es geht darum, die Integrität des Sports zu sichern.
So Garcia. Vor kurzem bestätigt dann auch US-Präsident Trump mit FIFA-Präsident Infantino über die rote Karte und den damit verbundenen Ausschluss des Starstürmers im US-Team gesprochen zu haben. Denn aus seiner Sicht war es kein Foul, nur 2 Spieler, die im Eifer des Gefechts ineinander gekracht sind.
I asked for a review because I didn't think it was a foul. I thought it was 2 great athletes that crashed into each other.
Auch der englische Trainer, der gebürtige Deutsche Thomas Tuchel, sagt in einer Pressekonferenz, dass es für ihn keine rote Karte war.
I think first of all, to be very clear, that it was not a red card.
Aber es habe eine Entscheidung des Schiedsrichters gegeben, die zu akzeptieren sei. Vom Europäischen Fußballverband UEFA heißt es, dass Regeln manchmal Raum für Interpretation lassen. In diesem Fall aber nicht. Die Auswirkungen einer roten Karte sei ein verankerter Grundsatz im Fußball, der keinen Ausnahmen unterliegen dürfe. Ohne Nachspiel wird diese Entscheidung also wohl nicht sein.
Da werden also Präsidenten zu Schiedsrichtern. Damit zurück nach Österreich, wo am frühen Nachmittag ein 5-tägiger Sitzungsmarathon des Nationalrats begonnen hat. Zu Beginn ging es da um außenpolitische Themen, darunter auch Südtirol mit durchaus unterschiedlichen und zum Teil hochkontroversiellen Anliegen, wie Tanja Malle berichtet.
Die Regierungsparteien ÖVP, SPÖ und NEOS wollen in Bozen die Errichtung eines Zentrums für Autonomie- und Minderheitenfragen unterstützen.
Wo einfach der geschichtliche Abriss der letzten 80 Jahre auch für die Nachwelt nicht nur erhalten bleibt, sondern auch einsichtbar ist.
So ÖVP-Abgeordneter Josef Hechenberger. Für Aufregung sorgte ein Antrag der Freiheitlichen. Diese fordern Amnestie für die letzten noch lebenden Südtirol-Kämpfer und eine posthume Rehabilitation der Verstorbenen. FPÖ-Abgeordneter Peter Wurm.
In der Ukraine Ukraine ist die Frau Ministerin, sind das alles Freiheitskämpfer in der Ukraine. Aber die Südtiroler Freiheitskämpfer, die gefoltert wurden, die gestorben sind, die sich eingesetzt haben für ihre Heimat, das sind für euch alles keine Freiheitskämpfer. Und das ist diese vollkommen schräge Sichtweise der eigenen Geschichte, die wir als Freiheitliche und ich überhaupt nicht nachvollziehen können.
Im Antrag selbst wird allerdings nicht zwischen den Aktivisten differenziert. Amnestie und Rehabilitation demnach also auch für jene gelten, die in den 1950ern und 60ern mitunter tödliche Sprengstoffanschläge verübt haben. Die Grünen-Abgeordnete Mary Disoski.
Ja, die deutsche und auch die latinischsprachige Bevölkerung wurde diskriminiert. Die Menschen haben sich zur Wehr gesetzt. Aber zu dieser Geschichte gehören auch Gewalt, Sprengstoffanschläge und rechtsextreme Verbindungen einzelner Akteure.
Der Antrag der Freiheitlichen wurde vom Plenum, wie erwartet, nicht angenommen.
Unverstanden fühlen sich die Freiheitlichen heute auch in einem anderen Punkt. Bis vor kurzem war ein rechtsextremer Identitärer parlamentarischer Mitarbeiter der FPÖ. Kürzlich soll dieser in einen Angriff auf einen Taxifahrer in Leoben involviert gewesen sein. Im Parlament wurde das einmal mehr zum Anlass genommen, von der FPÖ eine deutliche Abgrenzung von den Identitären zu fordern. Viktoria Waldecker berichtet.
Die Freiheitlichen und die rechtsextremen Identitären, das sei mittlerweile nicht mehr zu trennen, kritisiert der grüne Abgeordnete Lukas Hammer heute im Nationalrat.
Sie übernehmen sogar ihre Parolen, sie kopieren ihre Inhalte und sie beschäftigen ihre Mitglieder hier im Parlament.
Die Attacke auf einen Taxifahrer in Leoben würde zeigen, dass man sich von den Identitären distanzieren müsse, betont auch SPÖ-Geschäftsführer Klaus Seltenheim. Die Freiheitlichen würden das aber nicht schaffen.
Ihr stellt euch da heraus, ihr verharmlost es und öffnet diesen Radikalen einfach Tür und Tor. Ihr holt es sogar noch ins Parlament rein, in euren eigenen Club. Ihr bereitet diesen Leuten den Boden auf.
Auch der ÖVP-Abgeordnete Wolfgang Gerstl und Neos-Klubobmann Yannick Schetti attackieren die Freiheitlichen scharf.
Man kann nicht Demokrat sein und gleichzeitig Menschen, die Sieg Heil rufen, in seinen Reihen tolerieren. Und wenn Sie sich wirklich distanzieren wollten, dann sollten Sie hier herauskommen, Herr Kollege Kickl, und sagen, dass bei Ihnen die Identitären keinen Platz haben.
Ans Rednerpult tritt schließlich FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker. Er distanziert sich von jeglicher Gewalt, nicht aber von den Identitären. Hinter der Nationalratsdebatte sieht er politische Hetze.
Was Sie hier machen, ist ein politisches Fanal, das Sie versuchen, weil Sie alle miteinander von den Systemparteien verzweifelt sind.
Der Tatverdächtige rund um die Attacke auf den Taxifahrer in Leoben, der die Debatte ausgelöst hat, sei mittlerweile kein parlamentarischer Mitarbeiter der FPÖ mehr, so Hafenecker.
Im Folterprozess gegen zwei ehemalige hochrangige Vertreter des syrischen Assad-Regimes sind heute am Landesgericht Wien die Urteile gefallen. Beide Männer wurden wegen Folter, mehrfacher schwerer Körperverletzung und sexueller Nötigung zu je 8 Jahren Haft verurteilt, Beate Tomasowitsch berichtet.
Man habe sich jeden einzelnen Fall genau angesehen und bewertet, sagt der Richter in seinem Urteil. Die Details, was den 19 Zeugen passiert ist, listet der Richter noch einmal auf. Verletzungen, die durch Schläge, durch Elektroschocks oder mit Stöcken verursacht wurden. Alle Opfer leiden an posttraumatischen Belastungsstörungen. Die Zeugen seien glaubhaft gewesen, sagt der Richter. Die von den Verteidigern vorgebrachten Widersprüche seien aufgrund der langen Zeit, die Taten sind zwischen 2011 und 2013 passiert, normal. Der General wurde für alle Gewalttaten verurteilt, die unter seinem Befehl in dem Gebäude des Geheimdienstes passiert sind. Er habe zwar zumeist nicht selbst Gewalt ausgeübt, aber er hätte die Folter unterbinden müssen. Dass er nichts von Folter gewusst haben will, das sei eine Schutzbehauptung gewesen. Der Zweitangeklagte habe mehrmals sogar selbst Gewalt ausgeübt. Das, was in den Gefängnissen in Raqqa passiert ist, sei staatlich organisierte, systematische Folter gewesen, sagt der Richter. Die Opferanwältin Tatjana Urdaneta Witek sagt nach dem Urteil:
Gerechtigkeit. Das ist heute besprochen worden. Die Verantwortung der Angeklagten wurde festgestellt für die Straftaten, die sie begangen haben.
Den Opfern wurde außerdem Schadenersatz zugesprochen, und zwar zwischen 5.000 und 15.000 Euro. Die Urteile sind nicht rechtskräftig. Der Staatsanwalt hat Nichtigkeit und Berufung angemeldet. Die Verteidigung erbat Bedenkzeit.
Im Gazastreifen ist der von den USA initiierte Friedens- und Wiederaufbauplan seit Monaten zum Erliegen gekommen. Heute bringt die in Gaza weiter machthabende Terrororganisation Hamas neue Bewegungen in den Prozess. Sie hat ja erklärt, ihre Regierung aufgelöst zu haben, um die politische Kontrolle Gazas abzugeben. Ihre eigene Entwaffnung lehnt sie aber weiter ab. Aus Israel berichtet Nikolaus Wildner.
In einer bescheidenen Pressekonferenz unter freiem Himmel erklärt der Leiter des Pressebüros der Hamas-Regierung in Gaza, Ismail Athawabta, die Auflösung des sogenannten Regierungsnotfallskomitees der Hamas in Gaza und die geplante Übergabe der Verwaltung an ein 15-köpfiges Komitee aus palästinensischen Experten. Damit erfülle man einen der 20 Punkte des Gaza-Friedensplans von US-Präsident Donald Trump von vergangenem Oktober. Ein Pressesprecher der Hamas erklärt weiters, dass Israel damit keinen Grund mehr habe, seine, wie er sagt, Aggression gegenüber Gaza fortzusetzen. Seit Beginn des Waffenstillstands im Oktober sind laut palästinensischen Angaben von Israel mehr als 1000 Palästinenser in Gaza getötet worden. Laut Israel seien dabei gesuchte Hamas-Mitglieder und Personen, die möglicherweise israelische Truppen gefährdet hätten, das Ziel gewesen. Israels Außenminister Gideon Saar bezeichnet die Hamas-Erklärung vor kurzem als Trick. Während die Hamas öffentlich die Verwaltung abgebe, weigere sie sich über ihre Entwaffnung zu verhandeln und wolle so lediglich ihr Überleben sichern. Der von den USA eingesetzte sogenannte Friedensrat für Gaza zeigt sich etwas optimistischer. Man nehme die Ankündigung der Hamas zur Kenntnis und werde die Wirksamkeit dieses Schrittes demnächst auf Grundlage von jetzt folgenden Taten beurteilen.
Im Iran haben die Trauerfeierlichkeiten für den getöteten Ayatollah Khamenei ihren Höhepunkt erreicht, eine Gelegenheit für das Regime, sich als stark und ungebrochen zu präsentieren, die genutzt wurde. Hunderttausende haben den Sarg des obersten Führers auf seinem Trauerzug durch die Hauptstadt Teheran begleitet, Ansgar Gersmann berichtet.
Bei Temperaturen um die 35 Grad Celsius werden die Menschen von Tankwagen aus mit Wasser besprüht. Mehrere Millionen sind laut Staatsmedien auf den Straßen. Die Sicherheitsvorkehrungen sind hoch. Ein Chaos wie bei der Beerdigung von Ayatollah Khomeini 1989 will die Führung vermeiden. Die Trauerzeremonie ist eine Machtdemonstration des iranischen Regimes, die Einigkeit symbolisieren soll. Offen fordern die Menschen Rache für den Tod ihres obersten Führers. Der erzkonservative Ayatollah Ali Khamenei, der das Land jahrzehntelang mit harter Hand geführt hatte, ist bei Angriffen Israels und der USA Ende Februar getötet worden. Einer seiner Söhne hat die Macht übernommen, er hat sich aber auch beim Trauerzug nicht in der Öffentlichkeit gezeigt.
Stell dir vor, es geht das Licht aus. Wie sich das anfühlt, musste Deutschlands Hauptstadt Berlin Anfang Jänner auf unschöne Weise erfahren. Tagelang hat ein Stromausfall den Südwesten der Metropole völlig lahmgelegt. Damit sich derartiges nicht wiederholt, fordert eine Expertenkommission jetzt weitreichende Schutzmechanismen. Andreas Jölli berichtet.
Der tagelange Stromausfall hat Berlin an seine Belastungsgrenzen geführt und die schlechte Vorbereitung auf solche Notfälle offengelegt, sagt die Expertenkommission. Künftig sollte Berlin besser gerüstet sein, sagt Albrecht Brömme, ehemaliger Landesbrandmeister.
Wir empfehlen, ein ordentliches, rund um die Uhr aktives Lage- und Krisenzentrum zu machen, einen sogenannten Chief Resilience Officer einzuführen, der die Lage permanent beobachtet.
Notwendig wären auch alternative Kommunikationsmöglichkeiten und regelmäßige Übungen mit allen Berlinerinnen und Berlinern, um für den Ernstfall vorbereitet zu sein.
Viele denken, na ja, funktioniert doch alles, wir haben doch die Feuerwehr und die Polizei. Na klar, die funktionieren immer. Aber das reicht nicht. Es ist ein großes Geflecht von Akteuren, die man braucht im Krisenfall, die zusammenarbeiten. Und wenn man das nicht plant und nicht übt, dann kann es nicht funktionieren.
Solche Vorbereitungen kosten aber Geld. Schätzungen gehen von einem dreistelligen Millionenbetrag aus. Die nächste Krise kommt bestimmt, sagt Hajo Krömer, Chef des Krankenhauses Charité, durch Cyber Angriffe, Sabotage oder den Klimawandel.
Wir müssen zunehmend damit rechnen, dass wir irgendwann auch einen Klimagroßschadensfall haben durch Hitze, Starkregen oder extreme Kälte und letztendlich, wir alle hoffen, dass es nicht eintritt, aber was man auch im Auge behalten muss, sicherlich der Verteidigungsfall mit Landes- oder Bündnisverteidigung.
Beim Stromausfall Anfang Jänner infolge eines Anschlags waren 100.000 Menschen tagelang ohne Strom und damit ohne Licht und ohne Heizung.
Damit uns in Krisenfällen das Gas nicht ausgeht, wird in Österreich die sogenannte strategische Gasreserve um weitere 2 Jahre verlängert. Das ist heute im Parlament parteiübergreifend beschlossen worden. Peter Dasser berichtet.
Die Republik speichert 20 Terawattstunden Erdgas als strategische Reserve. Sie wurde im Jahr 2022 angelegt, um einen plötzlichen Lieferausfall aus Russland abzufedern. Die Menge würde für 2 Wintermonate reichen. Inzwischen kommt tatsächlich kein Gas mehr über die Leitung aus Russland. Österreich bezieht seinen Bedarf nun aus anderen Quellen, zum Beispiel aus Norwegen und anderen Ländern, die etwa Flüssiggas ins europäische Netz einspeisen. Die Reserve im Land soll aber erhalten bleiben, angesichts der unsicheren Weltlage. Die Lagerhaltung wird von privaten Unternehmen durchgeführt. Die Kosten sind im Budget bereits eingeplant. Sie betragen rund 120 Millionen Euro pro Jahr.
Die strategische Gasreserve ist vor allem für die kalten Wintermonate von Bedeutung. Im Sommer wiederum häufen sich mittlerweile die Hitzewellen, womit sich die Frage stellt, wie am besten gekühlt werden kann. Auch das ist mitunter kostenintensiv und nicht selten auch mit organisatorischen Hürden verbunden, Paul Sihorsch berichtet.
Beschattung und natürliche Kühlung mit Querlüften, das seien wichtige Maßnahmen, die rasch umsetzbar sind. Der nächste Schritt ist thermische Sanierung. Sie wirke, sagt Manfred Schindler von der Fachhochschule Technikum in Wien. Angesichts der Temperaturentwicklungen gilt aber:
Rein durch thermische Sanierung wird man diese Problematiken nicht lösen. Vor allem durch, ja, wie wir es jetzt erlebt haben, dass Hitzewellen auch extrem lang sein können.
Kühlen wird also immer wichtiger, etwa mit Fernkälte in Städten oder Wärmepumpen, dort wo es möglich ist, sagt Schindler. In Mehrparteienhäusern sorgen jedenfalls bauliche Maßnahmen immer wieder für Diskussionen unter den Eigentümerinnen und Eigentümern und vor allem mit Mietern. Letztere haben nämlich kein Mitspracherecht, sind aber oft betroffen von Hitze. Eine Definition, was zu heiß ist in einer Wohnung, sei sinnvoll, sagt Nina Schönwieser von der Mietervereinigung.
Weil dann habe ich als Mieter zumindest mal diesen Anhaltspunkt, an dem ich mich festhalten kann und wo ich auf jeden Fall dann vorgehen könnte dagegen und sagen könnte, es erreicht diese Temperaturen und das ist jetzt maximal. Und dann ist der Vermieter meines Erachtens nach in der Verantwortung, da etwas zu tun.
Die Immobilienwirtschaft kritisiert, dass Umbauten sich nicht rentieren. Anton Holzapfel vom entsprechenden Verband fordert deshalb eine Möglichkeit, dass sich Mieterinnen und Mieter beteiligen an großen Umbauten.
Apropos Kühlen, seit mehr als 150 Jahren stecken Menschen ihre Füße in Kübel mit eiskaltem Wasser. Der Pfarrer Sebastian Kneipp hat dieses Wassertreten populär gemacht. Kneipp-Anwendungen zählen heute zum festen Repertoire vieler Hotels und Thermenlandschaften. So sehr, dass es dafür ein eigenes Verb gibt, das Kneipen. Umso erstaunlicher, dass wissenschaftliche Nachweise für die Wirksamkeit dieser Therapie weitgehend fehlen. Jens Lang berichtet.
Die Forschenden der Medizinischen Universität Wien haben für ihre Untersuchung nach belastbaren Studien gesucht, die die Wirkung des Kneipens belegen. Ihre Ausbeute war mager. Gerade einmal 77 Studien zum Kneipen haben sie gefunden und nur eine einzige davon erfüllte die Qualitätskriterien, wie beispielsweise ausreichend große Stichproben in der Untersuchung. Für eine Therapie, die derart verbreitet ist, ziemlich dürftig. Es bedeutet nicht, dass Kneipen nicht wirksam wäre, nur fehlt es eben völlig an wissenschaftlichen Belegen dafür. Hinreichende Belege gibt es hingegen dafür, dass das System Kneipp kommerziell sehr erfolgreich ist. Die Forschenden weisen darauf hin, dass damit Millionen verdient werden.
Die aktuellen Meldungen hat jetzt Eva Liebentritt.
Bei einem israelischen Drohnenangriff im Süden des Libanon sind laut Medienberichten erneut 4 Menschen getötet worden. Ziel des Angriffs war demnach ein Fahrzeug in der Stadt Nabatea. Nach Angaben libanesischer Sicherheitskreise war es der folgenschwerste Angriff seit mehreren Wochen. Trotz der seit Juni geltenden Waffenruhe mit der Hisbollah kommt es weiterhin zu israelischen Angriffen im Südlibanon. Bei einer internationalen Polizeiaktion gegen Menschenhandel sind mehr als 1000 Tatverdächtige festgenommen worden. Nach Angaben von Interpol wurden bei dem Einsatz in 59 Ländern zudem mehr als 2000 Opfer identifiziert. In Österreich wurden 8 Verdächtige festgenommen und 17 Opfer ausgeforscht. Die von Österreich und Rumänien geleitete Aktion richtete sich gegen Netzwerke der sexuellen Ausbeutung, Zwangsarbeit oder Bettelei. Der US-Technologiekonzern Microsoft baut weitere 4.800 Arbeitsplätze ab. Das entspricht rund 2% der Belegschaft. Das Unternehmen begründet den Schritt unter anderem mit Produktivitätsgewinnen durch den verstärkten Einsatz von künstlicher Intelligenz. Gleichzeitig investiert Microsoft heuer rund 190 Milliarden US-Dollar in den Ausbau seiner KI-Infrastruktur. An immer mehr Stränden in Italien gelten heuer Zugangsbeschränkungen gegen den Massentourismus. Vor allem in Süditalien ist der Zutritt zu beliebten Badebuchten nur noch mit Online-Reservierungen, Eintrittsgebühren und begrenzten Besucherzahlen möglich. Mit den Maßnahmen wollen die italienischen Behörden den Besucherstrom steuern und empfindliche Küstenökosysteme vor den Folgen des Massentourismus schützen.
Vielen Dank, den Blick aufs Wetter macht Michael Mattern.
Zurzeit ziehen mit sehr lebhaftem Nordwestwind noch einzelne Regenschauer übers Land. Die gingen in den nächsten Stunden aber ab. Der Rest der Nacht verläuft trocken. Die Temperaturen sinken auf 20 bis 10 Grad. Morgen Dienstag gibt es in ganz Österreich einige Sonnenstunden. Es ist aber bei weitem nicht ungetrübt. Zeitweise ziehen ausgedehnte Wolkenfelder in großer Höhe durch, die vor allem am Nachmittag vorübergehend recht dicht werden können. Nach und nach frischt wieder kräftiger Westwind auf und es wird spürbar wärmer. Höchstwerte morgen heiße 25 bis 33 Grad.
Im Namen des gesamten Teams Christine Tönicke-Frenkenberger Regie und Bernhard Riegler Technik verabschiedet sich Barbara Schieder. Jetzt gleich geht's weiter mit dem Journal Panorama und Hilfe.